Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören nach der Perikopenordnung unserer Kirche den Predigttext für den ersten Sonntag nach dem Trinitatisfest aus dem Johannesevangelium im 5. Kapitel, die Verse 39 bis 47. Jesus sprach zu den Juden: Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist's, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen, und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt und nicht die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Amen. Liebe Gemeinde, im Südwesten der kanarischen Insel Lanzarote befindet sich der Nationalpark Timanfaya. Soweit das Auge reicht, erstreckt sich die größte Vulkanlandschaft auf der Erde. Auf 51 Quadratkilometern kann der Besucher der Insel sich einen Eindruck von den Montanas del Fuegos, den Feuerbergen, machen. Das erstarrte Vulkangestein bildet bizarre Formen und die imposanten Felsenschichten erinnern an die bewegende Kraft, die im 18. Jahrhundert aus der Erde brach und ein Viertel der ganzen Insel unter sich begrub. Wer aber glaubt, dass diese außergewöhnliche Landschaft nur noch eine kalte Gesteinswüste ist, wird erstaunt sein, wenn er zum Aussichtspunkt Islote del Hilario kommt. Legt man ein Büschel Gras in eine bestimmte Felshöhlung, geht er augenblicklich in Flammen auf. Und wer dort in ein eingesenktes Rohr etwas Wasser schüttet, wird nach wenigen Sekunden vor der Dampffontäne erschrecken, die explosionsartig in die Luft fliegt. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie ist, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Der Jesus des Johannesevangeliums ringt mit den Vertretern der Tradition, mit denen, die die Heilige Schrift für sich beanspruchen. Und er wirft ihnen vor, dass sie diese Heilige Schrift zu einem erstarrten Traditionsgestein machen, zu einem steinernen Gebäude, eindrucksvoll und imposant anzuschauen, aber letztlich doch kalt. Eine starre Wahrheit, die man anderen um die Ohren schlagen kann, die aber keinen Zugang zum Leben gewährt oder es gar befördert. Jesus streitet mit denen, die ihre Heilige Schrift stets in der Hand haben und dennoch blind sind für das Wirken Gottes in der Gegenwart. Sie merken nicht, dass diese bewegende Energie, die damals diese eindrucksvolle Glaubenstradition der Schrift schuf, noch immer lebendig ist und wirksam und auch in diesem Jesus am Werk ist. Seine Worte und Taten sind getrieben von dieser mächtigen Energie, die sich aus der liebenden Präsenz Gottes nährt, die Jesus das Reich Gottes nannte und die die Menschen zum Leben befreit. Aus dieser befreienden Dynamik heraus redet und handelt Jesus und legt er den Menschen die Gebote als Weisung zum Leben ans Herz. nicht als ein Gesetz, das er ihnen um die Ohren schlägt. Aber weil seine Gesprächspartner ihn nicht verstehen, dass er mit dem erfüllt ist und genau das erfüllt, was die Heilige Schrift ansagte, gehen sie in den Augen Jesu ganz und gar am Sinn der Bibel und der Heiligen Schrift und ihrer eigenen Tradition vorbei. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist's, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Jesus hat bestimmte Vertreter seines eigenen jüdischen Glaubens vor Augen. Wenn wir als Christinnen und Christen diese Worte heute hören, schauen wir auf Beispiele für solche Blindheit in unserer eigenen Geschichte. Und dafür gibt es, weiß Gott, genug Beispiele. Mit der Bibel in der einen und der Fackel in der anderen Hand haben Christen im Mittelalter das Feuer entzündet, mit dem Ketzer verbrannt wurden, ohne zu erkennen, dass sich da oft eine ehrliche Suche und Sehnsucht nach lebendigen Gotteserfahrungen Bahn brach. Mit der Bibel in der Hand und mit der Peitsche in der anderen haben fromme Pilger im 17. Jahrhundert, die für ihren Glauben sogar die Heimat verlassen haben, schwarze Sklaven verschifft, ohne zu erkennen, dass, wie die Schrift selbst bezeugt, in Christus kein Unterschied mehr zwischen Sklave und Freiem sein soll. Mit der Bibel in der einen und dem Hakenkreuz in der anderen Hand haben Pfarrer, Kirchenälteste und Theologieprofessoren die Rassenpolitik in Staat und Kirche befeuert und aus Christus einen germanischen Helden gemacht, ohne zu merken, dass ihnen der lebendige Christus in der Ohnmacht der jüdischen Geschwister entgegenkam. Mit der Bibel in der einen und der Flagge ihrer Nation in der anderen Hand beten auch heute Christen um die Vorherrschaft ihrer Nation und gehen so an dem, was Christus in der Schrift bezeugt, vorbei, nämlich, dass der Geist Gottes das Nationale zwar nicht abschafft, aber doch überschreitet und zusammenführt. Man kann das Kreuz und die Bibel und die christliche Tradition hochhalten und das, wofür das Kreuz, die Bibel und die christliche Tradition steht, in Wahrheit steht, völlig ignorieren. Ich aber kenne euch, sagt Jesus, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Worin verklagt uns heute unsere eigene Tradition? Welche Blindheiten werden zukünftige Generationen an uns erkennen? Blindheit für die Wahrheit, die wir doch bekennen. Blindheit für das Wirken Gottes in unserer Gegenwart. Blindheit für seinen Anspruch und Ruf an uns in genau dieser Zeit. Wird man fassungslos sein, wie man Gott als den Schöpfer bekennen konnte und doch so zaghaft und schwächlich für die gequälte Kreatur einstand? Wird man den Kopf darüber schütteln, dass wir unseren Lazarus vor unserer Tür nicht erkannt haben, uns peinlich berührt von ihm abgewendet haben? Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. So haben wir eben vorhin in der Schriftlesung aus dem Lukas-Evangelium gehört. Wir haben Mose und die Propheten, wir haben die Stimme, die uns ruft, inmitten all der Stimmen, die in unserer Zeit erklingen. Freilich, liebe Gemeinde, Jesus sprach damals zu Gläubigen, die trotz allem ihre Schriften kannten, die sich studierten, die in ihnen noch suchten. Heute hat sich unsere Beziehung zu der Schrift, zu der Bibel insgesamt verändert. Wir haben heute in der Regel eben die Bibel nicht mehr in der Hand. Der selbstverständliche Umgang mit ihr ist verflogen, auch in unserer evangelischen Kirche. Wer sucht in diesen heiligen Schriften noch wirklich nach etwas, gar nach dem ewigen Leben? Heute stellen sich auch viele Christinnen und Christen ernsthaft die Frage, wofür braucht man sie denn eigentlich noch? Stellt sie nicht im Grunde einen Ballast dar, ohne den wir besser und freier Christen sein könnten? Sollten wir es nicht ehrlicherweise hinter uns lassen? Steht diese Bibel nicht eigentlich für Rückwärtsgewandtheit und verstaubte Ansichten? Genügt für den Glauben nicht einfach zum Beispiel die Schöpfung in ihrer Schönheit? Genügt uns nicht das eigene Gefühl, um Gott zu begegnen, unsere eigenen Vorstellungen und Gedanken, die wir uns so machen? Genügt uns nicht die Verbundenheit zu anderen Menschen? Aber liebe Gemeinde, der lebendige Gott ist kein unbeschriebenes Blatt. Der lebendige Gott hat eine Geschichte. Er ist kein zeitloses Etwas, das im Ungefähren und Unkonkreten über allem schwebt. Bloß ein Objekt unserer Fantasien, Spekulationen und Vorstellungen. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist sein Name. Sein Name verbindet sich mit dem Namen anderer Menschen. Er ist der Gott des Mose, der Miriam und des David. Er ist der Gott der Propheten. Er ist der Gott Jesu. Er hat eine Spur in dieser Welt hinterlassen. Seine Geschichte ist festgehalten und überliefert in unzähligen Geschichten und Geschichtchen. Wer sich auf diesen konkreten, lebendigen Gott einlässt, hat unweigerlich mit all diesen Geschichten und dann auch mit der Schrift zu tun. Und er wird vor allem eines aus diesen Schriften entnehmen, nämlich, dass dieser Gott nicht tot ist, dass er nicht tot war, sondern lebendig war und noch ist, dass er Menschen angeredet hat, dass er sie zur Besinnung gerufen hat, zur Liebe gemahnt, dass er sie liebevoll angeschaut hat, sie gestützt und gestärkt, begleitet und sich ihnen hingegeben hat. Mit diesen Geschichten wirklicher Menschen und einem wirklichen Volk, nämlich dem Volk Israel, wird uns auch Gott erst wirklich konkret. Und gewinnen wir das Vertrauen, dass er immer noch lebendig ist und sein wird. Für das Johannesevangelium zeigt sich das besonders in Jesus Christus selbst. Deswegen nennt er Jesus auch am Anfang seines Evangeliums das Wort. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und es wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und dieses lebendige Wort wohnt immer noch unter uns und schlägt Funken, um uns zu entzünden. Ich kann von Jesus nicht oder nicht nur historisch denken, so schreibt der Schweizer Dichter Kurt Marti in seinem Essay »Mein Jesus« und setzt fort, »Ich rede und streite mit ihm als einem Gegenwärtigen.« Vermutlich ist das meine Weise, seiner Auferstehung zu glauben, ohne sie mir vorstellen oder anderen beweisen zu können. Stellen wir uns das, was Kurt Marti für sich beschreibt, einmal konkret vor. Dass dieser Jesus durch die Membran der Heiligen Schriften zu uns durchdringen will, dass er uns wirklich anredet, ruft, mahnt, tröstet und herausfordert. Stellen wir uns vor, nur einmal als Gedankenspiel, dass Gott uns heute 100%ig zusichern würde, uns in den nächsten 24 Stunden ein Wort zu sagen, das für uns und unser Leben von entscheidender Bedeutung ist, das uns einen wichtigen Schritt weiterführt zum wirklichen Leben, zum Leben in Fülle. Nur müssten wir eben selbst herausfinden, welches dieses lebendige Wort ist. Was würde das bedeuten für uns? Für unsere Aufmerksamkeit? Für die Offenheit unseres Herzens? Nur ein Gedankenspiel? Nein. Das ist genau die Verheißung, die uns unter dem Namen Jesus Christus gegeben ist. Er ist das lebendige Wort. Und die Väter und Mutter des Glaubens lehren uns, dass es in den Schriften auf uns wartet, wenn wir diese Schriften in Kontakt mit unserem lebendigen und konkreten Leben bringen, mit unseren Ängsten und Hoffnungen, mit unserer Liebe und auch mit unserer Wut. Wie reich und spannend könnte das Leben sein mit einem hörenden Herzen. Ich lebe nicht nur in meinen eigenen Gedanken und Plänen und Zielen, meinen Bedürfnissen, sondern ich bin offen und gespannt und aufmerksam, wohin Gott mich durch sein Wort zieht und führt, in welche Situationen er mich stellt und was er mir durch diese Situationen sagen will. Welches Wort wird dir helfen, einen nächsten Schritt des Vertrauens zu gehen? Welches Wort will von dir endlich gehört werden? Gott ist kein unbeschriebenes Blatt, doch Gott ist auch kein Buch. Das kann man weglegen, ins Regal stellen, bei Bedarf wieder herausholen. Man kann es zitieren, ausschlachten, zur Not auch zensieren. Und irgendwann ist man fertig. So nicht. Er wirkt bis auf diesen Tag. Da blättern wir in den Seiten, lesen uns hier und da fest, gehen gelangweilt über anderes hinweg und plötzlich steht er vor uns, lebendig wie eh und je. Nennt uns du, grüßt unser Ich, nennt uns Menschenkind, Gotteskind, nennt uns Schwester und Bruder und spricht, komm, lass uns eine Geschichte miteinander haben. Lass uns die Geschichte fortschreiben. Liebe Gemeinde, unser Predigttext wirkt heute ein wenig abweisend, wie eine polemische Anklage voller Zorn und Vorwurf. Aber letztlich geht es Jesus nur um eins: aufzurütteln und wach zu machen für das Wort, das uns über die Stimme der Zeuginnen und Zeugen heute in Zuspruch und Anspruch wirklich erreichen will, damit wir das Leben gewinnen und damit Liebe in uns wohnen kann. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.